Gerald Ramm, Sie sind Bestatter. Sie haben professionelles Verhältnis zum Tod. Seit 30 Jahren bringen Sie Menschen unter die Erde in Woltersdorf, einem Ort östlich von Berlin. Auf Ihrer Website ist zu lesen, Sie sind von Haus aus Diplom-Ingenieur. Das scheint mir nicht die natürlichste Voraussetzung für Ihr Handwerk zu sein.
Ich war in der DDR Elektroingenieur hier in der Elektrochemie und ja, und als alles den Bach runterging und ich gerade überlegte, ob ich ein Studium machen sollte der Archäologie, dann riet mir doch dann eine Kollegin, du brauchst doch die Toten nicht ausbuddeln, buddel sie ein, das bringt mehr. Ich sage, wieso bringt das mehr? Das ist ein krisenfester Job. Mein Bruder ist in West-Berlin Bestattungsunternehmer. Und da sage ich, was, Bestattungsunternehmer, sowas kenne ich gar nicht. Ich bin rübergefahren nach West-Berlin, habe mir das angeguckt, kurz nach der Maueröffnung. Und ja, eigentlich war es nur als Überbrückung gedacht, aber ich muss sagen, es ist wirklich krisensicher und ich habe mich da eingefunden in das Gewerk.
Das ist ja eigentlich dann auch ein ganz bemerkenswertes Spannungsfeld, wenn Sie sich jeden Tag mit dem Tod beschäftigen. Zudem schreiben Sie auch noch auf Ihrer Webseite sympathischerweise, dass Sie versuchen, auch in Ihrem beruflichen Sein Klartext zu sprechen. Das wiederum hat mich angesprochen, hier im Club der klaren Worte, also Sie einfach mal anzusprechen in der Hoffnung, dass mir jemand klipp und klar etwas über den Tod in dieser Krisenzeit sagen kann. Der Tod ist ja seit dem Beginn des Corona-Komplexes vor etwas mehr als einem Jahr, was viele Menschen in diesem Lande beschäftigt. Die Regierung und dessen Außenstelle RKI sprechen in unterschiedlichen Worten von einer enorm tödlichen Gefahr. Spüren Sie das in Ihrem Geschäft?
Nein. Kann ich mit einem klaren Nein beantworten. Es ist eine neue Todesursache aufgetreten, dieses Covid-19, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen kann, dass dadurch die Sterblichkeit sich unheimlich erhöht hat. Viele Leute, die einfach an schweren Krankheiten gelitten haben oder die körperlich gebrechlich sind oder aber die Probleme haben mit ihrem Gewicht, die sind natürlich gefährdet. Diese Leute müsste man vielleicht auch besser schützen, aber auf alle Fälle ist die Sterblichkeit nicht deswegen erhöht. Ich habe mit Kollegen gesprochen aus Berlin und aus Brandenburg. Also wir unterhalten uns ja auch untereinander. Wir treffen uns auf den Standesämtern, wir sehen uns auf den Friedhöfen, wir sehen uns in den Krematorien. Und ich habe ja auch Einblick in die Branche. Das heißt also, es ist überall der gleiche O-Ton. Ja, die Sterblichkeit hat sich nicht erhöht. Die Todesursache ist teilweise eine andere, wo sie früher das Krankheitsbild etwas länger rausgezögert hätte. Das wird durch diese Covid-Geschichte teilweise abgekürzt.
Wie viele Corona-Tote haben Sie beerdigt in den vergangenen 365 Tagen?
Also ungefähr 20, die mit Covid gestorben sind. Und das hat aber auch seine Begründung, da allein in unserem Ort, wir sind ein kleines Dörfchen von 9000 Einwohnern, die haben ein großes Altersheim und da sind alleine 22 Menschen mit Covid gestorben, in einem Heim.
Ja, mit Covid jetzt oder an? Das ist ja immer diese berühmte Unterscheidung.
Ich habe die Totenscheine ja gesehen, da sind viele Krankheiten auf den Totenscheinen, die auch zum Tod geführt hätten. Beziehungsweise wenn jemand 90 Jahre alt ist und bettlägerig, dann ist das einfach so, dass eine starke Erkältungskrankheit oder ähnliches, dass solche Leute dann natürlich weggerafft werden. Also ich kann nur sagen, dass Leute gerade in den Heimen besonders gefährdet sind und dass Leute gefährdet sind, die jetzt in Krankenhäusern sich befinden und vielleicht eine schwere Operation vorher hatten oder die eben, muss ich auch sagen, das sind dann die jungen Leute, die hier in die Statistik fallen, die also 26 Jahre erst alt sind, aber 200 Kilo wiegen. Ja, da kann das dann schon passieren.
Mit Ihnen kann man ja offen über den Tod sprechen, das heißt aber jene Menschen, die hätten möglicherweise auch auf anderem Wege ihr Lebensende gefunden.
Die hätten auch auf andere Wege ihr Lebensende gefunden. Nun möchte ich nicht sagen, dass jemand, der 200 Kilo wiegt, nicht noch viele Jahre gelebt hätte. Das ist richtig. Aber ich muss einfach dazu sagen, diese Krankheit berechtigt nicht, das ganze Land stillzulegen.
Wie kam es denn dann zu den Bildern mit den Särgen, die wir ganz am Anfang gesehen haben? Erstens im Ausland, aber dann ja sogar auch im Inland.
Wir bleiben mal im Inland. Ja, im Ausland, das ist noch eine andere Sache. Im Inland gibt's einfach das Problem, dass die Ämter über den Jahreswechsel nicht vernünftig gearbeitet haben. Viele der Mitarbeiter vom Standesamt waren im Homeoffice. In Berlin brauchte ich 3 bis 4 Wochen, bevor ich überhaupt Bestattungspapiere bekommen habe, ja, um die Verstorbenen ins Krematorium zu bringen oder auf den Friedhof.
Und, aber nicht, weil es jetzt so viele gewesen wären, sondern ganz einfach, weil der Verwaltungsprozess sich durch Homeoffice entschleunigt hat.
Richtig, weil der Verwaltungsprozess sich unheimlich verlängert hat weil die ausländischen Krematorien, die gerne von den grenznahen Bestattern angefahren wurden, also in Sachsen und Brandenburg und in Niedersachsen, sind die Leute wahlweise nach Polen, nach Tschechien oder nach Holland ins Krematorium gefahren, weil es da einfach günstiger ist. Und das brach alles weg. Die Grenzen waren zu. Alle Bestatter müssten zeitgleich die Verstorbenen in den einheimischen, also in den deutschen Krematorien abliefern. Ja, und das kulminierte genau zur Weihnachtszeit, wenn wirklich wir einfach mal immer gut zu tun haben. Ja, die Menschen sterben einfach mal zwischen Ende Oktober und Ende März. Das ist so die Hauptsaison für Gevatter Tod. Und wenn da jetzt diese ganzen Faktoren zusammentreffen, die Ämter arbeiten nicht, die Krematorien dürfen nur die inländischen angefahren werden, dann stapeln sich die Särge. Und wenn dann noch vielleicht irgendwo eine Havarie ist oder die Krematorien, die werden auch jedes Jahr, wird da der Ofen gewartet. Wenn das nur gerade in diese Zeit reinfällt, dass da der Ofen gewartet wurde, dann steht da ein Ofen still und dann, ja, großes Problem. Ja, ich habe gehört, in Sachsen gab es ein Krematorium, das hatte dann keine Ersatzteile gekriegt. Da stand der Ofen einfach still und die Särge stapelten sich. Also es kommt ein zum anderen.
Warum spricht niemand so offen darüber?
Na, ich glaube, da wurde schon drüber offen gesprochen. Es gab ja darüber einige Videos oder ich habe da auch einige Sachen in den Medien gesehen. Bloß ich denke, da ist sehr viel rausgeschnitten worden. Genau das, was ich Ihnen jetzt gerade gesagt habe. Ja. Also kann ich mir nicht anders erklären.
Jetzt sprechen wir beide miteinander. Sie sind in einem kleineren Ort, wie ich eingangs sagte, östlich von Berlin zu Hause. Sie haben auch kurz erwähnt, dass Sie auch mit den Kollegen sprechen. Sind Sie jetzt mit dem, was Sie mir sagen, ein renitenter Spinner? Oder könnte das, was Sie sagen, mir auch jemand in Schleswig-Holstein oder in Rosenheim mitteilen?
Das denke ich mal. Ich bin ja jetzt nicht nur hier der Dorfbestatter. Wir arbeiten ja übergreifend. Ich habe ja 50% meiner, Kundschaft aus Berlin. Ja, die viele Leute, die auch hier in Brandenburg leben, die sterben in großen Berliner Kliniken, wie in der Charité zum Beispiel. Ja, und da arbeiten wir also auch ganz eng vernetzt mit den Berliner Kollegen beziehungsweise den Berliner Ämtern zusammen. Das können Sie jetzt nicht nur hier auf mein kleines Dörfchen beziehen. Meine Ansichten. Und wenn Sie jetzt ehrlich die Leute fragen und die Ihnen auch eine ehrliche Antwort geben, dann würde Ihnen das Bestatter aus Bayern genauso wie jener aus Schleswig-Holstein auch bestätigen.
Und Ehrlichkeit scheint etwas zu sein, was in diesen Zeiten verloren gegangen ist.
Ja, ich weiß ja nicht, vor was die Leute Angst haben, was da passiert, was ihnen jetzt dann blüht, wenn sie da mit offenen Karten spielen würden. Vielleicht wurden sie aber einfach auch noch nicht befragt.
Ja, und die sie beerdigen, die kann man jetzt nicht mehr fragen.
Nee, das ist wohl wahr. Aber wie gesagt, es ist eine neue Todesursache, die da aufkreuzt. Und die meisten Fälle, ich betone, die meisten Fälle sind Leute, die in sehr moribunden Zustand waren. Da war die Lebenserwartung auf alle Fälle sehr gering. Ja, und natürlich ist jeder Tag schade, den irgendjemand nicht lebt und für seine Familie da ist oder von seiner Familie geliebt werden kann. Aber auf alle Fälle waren die meisten der Leute schwerst vorerkrankt, beziehungsweise in einem sehr, sehr hohen Alter. Und ich rede jetzt wirklich von Leuten zwischen 85 und 95 oder 100. Ja.
Sag mal, wie sollen wir leben in Zeiten wie diesen?
Einfach weiterleben, so wie wir früher immer gelebt haben. Und vielleicht die Risikogruppen, die ich schon ansprach, in den Hospizen, in den Seniorenheimen, in den Krankenhäusern besser schützen. Und ich habe es erlebt in Berlin. Ich habe zweimal selber erlebt, dass ich in ein Altersheim gekommen bin, wo ich einen verstorbenen Corona-Patienten abgeholt habe. Und in dem gleichen Zimmer lag noch ein zweiter Patient. Es waren zwei Bettzimmer. Und der andere war noch nicht mit Corona infiziert. Das ist doch ein Unding. Es ist doch kein Wunder, dass dann sich die Sache da, die Seuche ausbreitet. Ja, also das sind ja dann so die Sachen, wo ich sage, da kann man nur mit dem Kopf schütteln.
Das scheint mir so, als sei die größte Tragödie im Leben nicht der Tod, sondern es sind die Dinge, die in uns sterben, während wir leben. Und offensichtlich passiert in dieser Hinsicht gerade sehr viel.
Teilweise stirbt, glaube ich, bei vielen Leuten der Verstand als erstes. Ja, Das ist ja schlimm teilweise, wie sich die Leute hier anfauchen, wenn irgendjemand einem zu dicht auf die Pelle rückt oder die Maske nicht richtig sitzt oder in einer Warteschlange zu dicht an den nächsten Kunden rankommt. Das ist ja schrecklich. Das ist ja wie in so einem Science-Fiction-Film.
Herr Ramm, ich danke Ihnen für Ihre klaren Worte und Teilbestattung, also die des Verstandes allein, die führen Sie ja noch nicht durch.
Nee, ich glaube, da bin ich nicht für geeignet.
Danke, servus.
Bitteschön.